Herzlich willkommen zur 11. Folge des Podcasts Klartext mit geistiger Feinkost. Dieser Podcast ist eine Fortsetzung des vorherigen Podcasts mit dem Titel Die Psyche ist für KI unverfügbar. Dieser Podcast kann Ihnen bei der realistischen Einschätzung der Heilsversprechen der Betreiber der KI und hier insbesondere des Effective Computing helfen. Mit Effective Computing ist ein Versprechen verbunden, menschliche Gefühle zu messen, zu erkennen, zu bewerten und optimieren zu können. Im Podcast der Folge 10, Die Psyche ist für die KI und verfügbar, habe ich ja schon ausführlich dargelegt, dass schon die Grundform des Psychischen, die Sensibilität, sich mit ihren Emotionen der Messbarkeit entzieht. In diesem Podcast lege ich dar, dass die menschliche Psyche in ihrer Subjektivität wegen ihrer Komplexität und hohen Anpassungsfähigkeit überhaupt nicht messbar und damit die Nutzenversprechen von Effective Computing nicht haltbar sind. Um den Titel dieses Podcasts Hoheitsgebiet Subjektivität zu verstehen, erzähle ich am Anfang die Geschichte von Sisyphos, die von Johannes Hüning stammt, und die Quelle dazu finden Sie in den Shownotes. Sisyphos ist ja vielen von uns bekannt als ein Mensch, der zu einer absurden, sinnlosen Tätigkeit durch die Götter verdammt wurde. Als Strafe für seine Missachtung der Götter ist er dazu gezwungen, in einem unendlich fortwährenden Zyklus an schweren Steinen immer wieder einen Berg hochzurollen und zu tragen, der ihm kurz von dem Gipfel entgleitet und ins Tal hinunterstürzt. Sisyphos steigt den Berg hinab, bewegt den Stein erneut auf den Hang hinauf und muss erleben, dass ihm dieser wieder entgleitet. Bei Camus' Interpretation über den Sisyphos-Mythos hat der Mensch immer die Möglichkeit, seinem Schicksal oder Aufgabe einen eigenen Sinn zu geben. Die Aufgabe, die Sisyphos nur dann sinnvoll, wenn der Stein auf dem Berg bleibt. Als Sisyphos oder als Mensch hat er die Möglichkeit, dieser Strafe einen eigenen Sinn zu geben. Er kann den Weg zum Berggipfel als Ziel sehen, in dem es viel zu entdecken gibt. Er kann unterschiedliche Wege zum Gipfel wählen, um so den Berg von allen Seiten kennenzulernen. Er überlistet damit die Götter wieder einmal. Die Wahlfreiheit und die Möglichkeitsbeziehungen sind, und das werde ich in diesem Podcast zeigen, konstitutive Elemente menschlicher Subjektivität. Sie ist gleichbedeutend mit einem inneren Hoheitsgebiet, auf den selbst die Götter keinen Zugriff haben. Die subjektiven Handlungsgründe sind somit unhintergehbar. Wir Menschen haben immer die Möglichkeit, uns so oder anders zu verhalten. Die gesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenz bedeutet, dass es keine unmittelbar bedingten Zusammenhänge zwischen Verhalten, Motiven, Arbeitsannahmen sind, also kontrollwissenschaftliche Vorgehensweisen. Die menschliche Subjektivität als psychische Widerspiegelung zwischen Individuum und Gesellschaft ist also vielfältig vermittelt. Diese Erkenntnis hat weitreichende Folgen. Einzelne psychische Funktionen wie die Emotionalität sind vom Außenstandpunkt nicht erklärbar. In diesem Podcast beschäftige ich mich mit der Besonderheit der menschlichen Subjektivität und wie sie entstanden ist. Im nächsten Podcast setzt sich die menschliche Subjektivität ins Verhältnis zu den Vorgehensweisen des Effective Computing. Die Darlegung über die menschliche Subjektivität habe ich den umfangreichen Forschungsarbeiten der Subjektwissenschaft, der Naturgeschichte des Psychischen und neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaft entnommen. Quellenangaben dazu finden Sie in den Shownotes. Ich bin kein Gegner der maschinellen Datenverarbeitung, die aus Marketingzwecken KI genannt wird. Sie wird uns in vielen Bereichen wertvolle Dienste leisten. Als zertifizierter KI-Manager, Diplompsychologe, Personalleiter und Berater mit dem Schwerpunkt der Neurowissenschaft beschäftige ich mich intensiv mit der Anwendung der Datenverarbeitung in Zusammenhang mit menschlichem Verhalten. Steigen wir ins Thema ein. Die Entwicklung des Psychischen von der Grundform bis zur menschlichen Psyche folgt der evolutionären Tatsache, dass die Komplexität mit der Höherentwicklung zunimmt. Dabei nimmt also auch die Widerspiegelungsfähigkeit der menschlichen Psyche an Komplexität und Funktionsumfang zu. Unsere angeborenen Fähigkeiten, jede Sprache auf der Welt zu lernen, die in dem Umfeld gesprochen wird, in das wir hineingeboren wurden, ist eine von vielen Besonderheiten der menschlichen Psyche. Die Komplexität der menschlichen Psyche umfasst das Denken, Fühlen, Handeln, die Motivation, unsere gesamte Subjektivität und die vielfältige Verankerung der Psyche in unserem Körper. Die Psyche spiegelt unmittelbare und komplexe soziale sowie gesellschaftliche Kontexte wider. Sie befähigt uns, in vielen lebenspraktischen und gesellschaftlichen Kontexten zu leben. Und damit ist schon dargelegt, dass eine Aufteilung der psychischen Funktionen in Denken, Fühlen, Motivation und vieles andere mehr mit der Lebensrealität der Menschen wenig bis nichts zu tun hat. Wir haben 4,5 Millionen Jahre im Tier-Mensch-Übergangsfeld uns vom Affen zum Menschen im Wesentlichen durch eine Optimierung des Sozialverbandes entwickelt. Der Mensch ist ein Doppelwesen. Er ist ein Naturwesen und ein gesellschaftliches Wesen. Wir können als einziges Wesen Werkzeuge herstellen. Werkzeuge unterscheiden sich vom Mittelgebrauch eines Stocks. Schimpansen beherrschen zum Beispiel einen generalisierten Stockgebrauch. Sie können einen Stock für das Zerschlagen einer Kokosnuss und für das Abschlagen einer Banane nutzen. Nach Erfüllung des Zwecks ist der Stock für die Schimpansen uninteressant. Es findet psychologisch gesehen eine Bedeutungsdeaktualisierung statt. Der Mensch kann einen geeigneten Stock, zum Beispiel zur Abwehr, und der Mensch kann den Stock so verändern, dass er den verallgemeinerten Zweck als Speer erfüllt. Das heißt, er kann von jedem anderen Menschen als Speer genutzt werden. Dadurch bekommen die Werkzeuge den Charakter verallgemeinerbarer sozialer Mittelbedeutung. Die vom Menschen hergestellten Werkzeuge verfügen über einen allgemeinen Gebrauchszweck. Der Mensch ist also zur Bedeutungsverallgemeinerung in der Lage, die eine Basis für die sozialen Bedeutungsstrukturen und die Entwicklung der Sprache werden. Der menschlichen Werkzeugherstellung entwickelt sich das Bewusstsein und die Sprache. Die lautlich-akustische Gestalt einer Bedeutung wandelt sich in eine verallgemeinerte Bedeutung von Begriffen, wie zum Beispiel das Wort Hammer um, sodass die Menschen sich in Abwesenheit des Hammers über den Hammer unterhalten können. Die Sprache wird somit zum sozialen Intelligenzverstärker. Die vom Menschen hergestellten Lebensbedingungen führen nun zur Dominanz gesellschaftlicher Lebensgewinnung, die sich von der biologisch dominierten Lebensgewinnung in vielerlei Hinsicht unterscheidet. In unserem Zusammenhang ist nun interessant, welche Auswirkungen die Dominanz gesellschaftlicher Lebensgewinnung auf die menschliche Psyche hat. Das psychische Widerspiegelungsverhältnis des Individuums zur Gesellschaft ist nun eines über die menschlich hergestellten Lebensgewinnungsformen vermittelt. Während der Dominanz der biologischen Lebensgewinnung war der Beitrag des Einzelnen unmittelbar mit dem Überleben der Horde verbunden. Und der Einzelne konnte auch nur in der Horde überleben. Mit der zunehmenden Dominanz der gesellschaftlichen Lebensgewinnung entstehen verschiedene Möglichkeiten, für den Einzelnen seine individuelle Existenz in diesem Rahmen zu sichern. Mit der Entwicklung von der biologischen Lebensgewinnung zur Dominanz gesellschaftlicher Lebensgewinnung verändert sich auch unser Gehirn. Ich konzentriere mich hier auf zwei Aspekte dieser Veränderung im Gehirn: die systemische Neuroplastizität und die Konfiguration von komplexen psychoneuronalen Systemen der Subjektivität. Die weiterentwickelten Fähigkeiten des Lernens durch die Primaten findet eine deutliche Ausweitung der systemischen Neuroplastizität als neurobiologische Entsprechung einer angeborenen Fähigkeit zum Lernen statt. Wir werden geboren mit etwa 100 Milliarden Gehirnzellen, die überwiegend noch nicht miteinander vernetzt sind. Die Vernetzung setzt sich nach der Geburt über die soziale Fürsorge und Bindung zu Bezugspersonen fort, die in unserem Kulturkreis die Eltern und Geschwister sind. Wir werden ohne Bewusstsein geboren. Im Laufe der ersten 3 bis 4 Jahre verdichten sich die neuronalen Netze der menschlichen Sprachfähigkeit so weit, dass sie die Schwingungsverhältnisse aufbauen, die unser Bewusstsein ausmachen. Unsere Bewusstseinszustände sind an bestimmte Oszillationsschwingungen gebunden, die durch hochverdichtete neuronale Netze erzeugt werden. Wenn wir schlafen, dann werden diese Schwingungsverhältnisse durch das Hormon Melatonin verändert. Die systemische Neuroplastizität ist bis zur Pubertät am stärksten ausgeprägt. Die Pubertät ist die letzte große Umbauphase im Gehirn. Das Gehirn ist vorübergehend wegen Umbau geschlossen. Ab dem 24. Lebensjahr nimmt die systemische Neuroplastizität zugunsten aufbauender Lernprozesse ab. Mit zunehmendem Alter werden das Umlernen und das Lernen von Neuem immer aufwendiger. Die Neuroplastizität bleibt auf der Mikroebene der einzelnen Neuronen bis ins hohe Alter erhalten. Die Entwicklung und Konfiguration von komplexen psychoneuronalen Systemen menschlicher Subjektivität beginnt schon im Mutterleib und dauert bis zum 24. Lebensjahr. Wobei die Konfiguration dieser Systeme durch den jeweiligen soziokulturellen Kontext erworben werden, in dem wir leben und aufwachsen. Sie sind also erworben und wirken wie angeboren. Im Mutterleib wird die Stressachse und unser Temperament konfiguriert. Nach der Geburt beginnt die Konfiguration unseres Bindungs-, Selbstberuhigungs- und Belohnungssystems. Ab dem 4. Lebensjahr werden die angeborenen Fähigkeiten der Empathie erweitert durch das bewusste Einfühlen in mich und andere. Damit einher geht die Verankerung von sozialen Werten und das Gewissen. In der Pubertät wird der orbital-frontale Kortex umgebaut, der für das soziale Verhalten bedeutsam ist. Das emotionale Zentrum wird nicht umgebaut. Mit der kraftvollen körperlichen Entwicklung in der Pubertät führt dies in aller Regel zu mehr Risikobereitschaft und mangelnden Realitätssinn. Die Risikoeinschätzung und der Realitätssinn entwickeln sich als letztes psychoneuronale System nach der Pubertät. Damit einher geht die Fähigkeit zur Impulskontrolle. Betrachten wir nun alles, was bisher über die Charakteristik und die Entwicklung menschlicher Subjektivität dargelegt wurde, dann können wir von einer Einmaligkeit eines jeden Menschen in seiner oder ihrer Subjektivität ausgehen. Und es gibt keine Bedingtheit oder unmittelbare Wenn-Dann-Beziehung mehr, mit der sich subjektives Verhalten messen lässt. Damit ist die menschliche Subjektivität durch ihre Gegenstandsbeschaffenheit für die Mathematik unverfügbar. Nach Hartmut Rosa gibt es 4 Dimensionen der Verfügbarmachung. Die erste Dimension ist das Sichtbarmachen. Darauf folgt die zweite Dimension der Erreichbarkeit. Die beiden ersten Dimensionen sind eine konstitutive Voraussetzung für die dritte Dimension, die eigentliche Verfügbarkeit und Beherrschbarkeit. Die vierte Dimension umfasst die Nutzbarkeit als ein Aspekt der Weltgestaltung. Die mathematischen Methoden zur Messung menschlicher Subjektivität scheitern schon an der ersten Dimension der Verfügbarkeit. Durch ihre Gegenstandsverfehlung sind mathematische Methoden blind gegenüber der Gegenstandsbeschaffenheit menschlicher Subjektivität. Selbst in Alltagssituationen menschlichen Handelns gibt es keine bedingten monokausalen Wenn-Dann-Beziehungen. Wenn wir jeden Morgen eine Frau mit dem Fahrrad eine Straße in Richtung Innenstadt radeln sehen, können wir bestenfalls plausible Vermutungen darüber anstellen, was ihre Motivation ist. Zwischen einer Aktivität oder Handlung eines Menschen können wir von außen die subjektiven Handlungsgründe nicht erkennen. Wir müssten die Frau anhalten und fragen, warum sie jeden Morgen in Richtung Innenstadt radelt. Wir müssten uns auf ihre Antwort verlassen und können gegebenenfalls nicht beurteilen oder einschätzen, ob sie uns die Wahrheit sagt oder nicht. Selbst das Motiv ihrer Antwort lässt sich durch ihr Antwortverhalten nicht erkennen. Im Kommunikationsverhalten gibt es ebenfalls keine Unmittelbarkeit oder einfache Wenn-Dann-Beziehung zwischen zum Beispiel einer Position und einem Motiv. Eines Tages kam ein Mitarbeiter zu mir, als ich Personalleiter war. Er forderte von mir mehr Gehalt, sonst würde er kündigen. Ich nahm seine Kündigung an, womit er nicht gerechnet hatte. Ich erläuterte ihm meine Motive aus Sicht meiner Funktion als Personalleiter. Er soll sich bitte vorstellen, es spricht sich im Unternehmen rum, dass man mich erpressen kann. Dann kann ich gleich meinen Hut nehmen. Und was noch viel schlimmer wirkt, was sollen die Menschen denken, die loyal zur Firma stehen, viel arbeiten, ohne gleich mehr Gehalt zu fordern? Dann fragte ich ihn, wenn du eine Gehaltserhöhung so vehement einforderst, weshalb ist dir mehr Gehalt so wichtig? Er wirkte einen Moment überrascht und sagte dann, dass sie Nachwuchs bekommen und ein Haus auf dem Grundstück seiner Schwiegereltern bauen wollen. Ich sagte zu ihm, warum sagst du das nicht gleich? Ich kann dir ein Mitarbeiterdarlehen mit Bindungsfrist anbieten, von dem wir beide profitieren. Ich erzähle diese Geschichte deswegen, um darauf aufmerksam zu machen, dass zwischen einer Position, die ich äußere, zum Beispiel ich brauche mehr Gehalt, und das dahinterliegende Motiv eben nicht unmittelbar erkennbar ist in der Position selbst. Meine Motive sind in dieser Situation von der Rolle und Funktion als Personalleiter zum Beispiel bestimmt gewesen. Seine Motive wiederum von seinem aktuellen Lebenskontext ein Haus zu bauen. Motive und Bedürfnisse eines Subjekts lassen sich also nur im konkreten Lebenskontext klären. Und wenn ich danach frage, sie bleiben sonst im Hoheitsgebiet von außen unsichtbar. Eine Entkontextionalisierung von menschlichem Verhalten durch isolierte Messung der Mathematik erzeugen also maximal statistische Kunstwesen. Was das Erkennen subjektiver Handlungsgründe nochmal erschwert, ist die Fähigkeit des Menschen zur feindlich-listigen Perspektivenverschränkung. Menschen können lügen, ihre wahren Absichten verbergen oder andere ausnutzen oder hinters Licht führen, betrügen oder schädigen. Staatliche Geheimdienstagenten, aber auch Terroristen lernen diese Fähigkeit gezielt einzusetzen. Wer in diesem Kontext alles für bare Münze nimmt, was Menschen sagen oder tun, kann leicht getäuscht werden. Und noch ein letztes Beispiel, das gründlich aufräumt mit der Unmittelbarkeit subjektiver Handlungsgründe, ist die Tatsache, dass wir viele alltägliche Handlungen vollziehen, ohne uns immer bewusst zu machen oder machen zu können, was jeweils unsere Motivation war. Wir haben drei Entscheidungssysteme, Kopf, Herz und Hand. Kopf steht für Verstand, Sprache und Bewusstsein. Das Herz steht für Gefühle als Botschafter von Bedürfnissen und die Hand für unseren Körper, der ein umfassender Erfahrungsspeicher unseres bisherigen Lebens ist. Herz und Körper sind nonverbal. Beide Entscheidungssysteme sind älter als unser Kopfsystem. Sie funktionieren unterhalb des Bewusstseins. Wenn in den nonverbalen Systemen Entscheidungen getroffen werden, die zu Handlungen führen, dann kann uns selbst als Subjekt nicht unbedingt klar sein, warum wir so gehandelt haben. Das gilt insbesondere dann, wenn der Verstand nicht gelernt hat, die Gefühle an die Hand zu nehmen oder ich nicht gelernt habe, auf die täglichen Signale meines Körpers bewusst zu achten. Insbesondere unsere Entscheidungssysteme der Gefühle und des Körpergedächtnisses handeln immer im Rahmen des subjektiven Hoheitsgebiets, weil sie immer mit subjektiven Bedürfnissen und Lebenserfahrungen zusammenhängen. Ich fasse zusammen. Jeder Mensch ist in seiner Subjektivität einmalig. Eine mathematische Messung menschlicher Subjektivität mit ihren psychologischen Funktionen, Kognition, Emotion und Motivation entzieht sich durch ihre dargelegten Eigenschaften der mathematischen Messbarkeit. Es gibt keine unmittelbaren Wenn-Dann-Beziehungen der Bedingtheit menschlichen Verhaltens mehr. Damit sind mathematische Zusammenhangsannahmen über menschliches Verhalten maximal beschreibende Hypothesen einer Statistik mit impliziten Bewertungen derjenigen, die diese Zusammenhangsannahmen konstruieren. Diese Tatsache wird uns noch im Zusammenhang mit den Überwachungsverfahren von Palantir beschäftigen. Menschliches Verhalten ist eine komplexe und dynamische Ganzheitlichkeit. Subjektive Handlungsgründe sind von einem Außenstandpunkt nicht erkennbar, vorhersehbar, erklärbar und selbst, wie wir über Camus gelernt haben, nicht von den Göttern zu kontrollieren. Die Anwendung der Mathematik auf die menschliche Subjektivität macht den Menschen zum verwertbaren Objekt und Aggressionspunkt durch eine Herrschaft von Außenstandpunkten mit dem Ziel der Kontrolle. Im nächsten Podcast geht es darum, das Effective Computing ins Verhältnis zu setzen zur menschlichen Subjektivität. Ich untersuche die Annahme, man könne mit der modernen Form der Datenverarbeitung, die KI genannt wird, die menschlichen Emotionen als Teilfunktion der komplexen menschlichen Subjektivität messen und optimieren. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Dies ist ein Podcast von BEP Consult. Sprecher und Aufnahme Peter Pechnatz. Die GEMA-freie Musik ist von Alexander Stepanov. Sie ist auf Pixabay veröffentlicht. Die Einspieler sind auf freesound.com veröffentlicht. Abonnieren Sie den Podcast, dann werden Sie automatisch über neue Podcast-Folgen informiert.